Herzlich willkommen zum zweiten Abend eines Bibelseminars über die Offenbarung des Johannes. Wir haben das letzte Mal ein bisschen einen Gesamtüberblick versucht, uns zu verschaffen. Und ich habe sehr betont, dass es sich hier um ein prophetisches Buch handelt. Das scheint mir ein Schlüssel für die Auslegung zu sein. Es gibt ja sehr, sehr viele Christen auf der ganzen Welt, die in der Offenbarung des Johannes so etwas wie einen Ablauf der Weltereignisse vorfinden wollen, vorzufinden glauben. Und wenn man sich einmal ganz klar gemacht hat, richtig grundsätzlich, was Prophetie ist, nämlich Wort für eine Gemeinde jetzt, Wort für eine Kirche heute, Worte an einen einzelnen Christen in der Gegenwart, dann kommt man auch mit der Offenbarung des Johannes viel leichter zurecht, weil man dann weiß, das sind Bilder und Worte, Bilder, die er gesehen, Worte, die er gehört hat, die sich an die Gemeinden Kleinasiens gerichtet haben um das Jahr 90. Dass das einen Bezug hat auf die Zukunft, will ich überhaupt nicht bestreiten, aber dann ist man von vornherein darauf eingestellt, dass man es deutet in einem zeitgeschichtlichen Zusammenhang. Das scheint mir sehr wichtig zu sein und das führt einen von ganz, ganz vielen Spekulationen und unfruchtbaren Wegen weg. Man muss dann nicht mehr das Buch der Offenbarung benutzen als ein Baustein neben anderen Bausteinen, um ein Gebäude der Enderwartung, der Enderfahrung, der Endgeschichte zu rekonstruieren, sondern man kann dann sagen, ja, es ist ein Wort für eine bestimmte Zeit, an bestimmte Gemeinden, das aber so viel Substanz enthält, so viel Tiefe, so viel Klarheit, so viel Wegweisendes, dass es auch in andere Zeiten hineinsprechen kann und immer wieder hineingesprochen hat. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Vielleicht könnt ihr versuchen, die Aufnahme nochmal euch zu verschaffen, vom letzten Mal, weil ich das für grundlegend halte. Wir wollen ab dem nächsten Mal eine Liste auslegen für alle die, die einen Mitschnitt wollen. Und dann wollen wir versuchen, so viele Mitschnitte zu schaffen, wie es möglich ist. Und dann würde ich darum bitten, dass sie abgeholt werden und mit nach Hause genommen werden, weil das Verschicken ziemlich teuer ist und die Sache nur erschwert. Man könnte ja selber kommen, wenn man die Zeit hat, einen Mitschnitt abzuholen oder jemand bitten, es für einen selber zu tun. In Einzelfällen können wir dann sicher auch die Mitschnitte dann verschicken, aber dann haben wir nicht so viel Arbeit jede Woche wieder. Ich würde jetzt gerne mit uns beten und dann steigen wir in die heutige Thematik ein. Das sind die Sendschreiben der Offenbarung des Johannes. Das ist ein Mammutprogramm heute Abend. 7 Sendschreiben an einem Abend. Das habe ich noch nie vorher gemacht, aber wir haben uns entschieden, so Querschnitte zu machen durch das Buch. Sonst sind wir noch nächstes Jahr, am Ende nächsten Jahres mit der Auslegung beschäftigt. Sodass man versucht, Verständnishilfen zu erarbeiten, mit denen man dann auch alleine weiterkommen kann. Nächstes Mal, das würde ich jetzt gerne schon heute sagen, geht es um die Kapitel 4 und 5. Wer also die Zeit hat oder sich nehmen möchte oder sich nehmen muss, der könnte das schon zu Hause lesen, dann ist er etwas besser eingestimmt auf die Dinge, die nächstes Mal dann präsentiert werden. Herr, wir danken dir für den Abend, wir danken dir für dein Wort, das immer wieder aktuell ist. Das haben wir zahllose Male in unserem Leben erlebt, dass dein Wort zu uns geredet hat. Und das erwarten wir auch heute, darum bitten wir dich auch heute. Bitten dich, dass du unsere Herzen weitest und unseren Kopf klar machst, damit wir mit dem Herzen hören und mit dem Kopf verstehen, damit wir einander achten, da wo wir etwas unterschiedliche Deutungen haben oder festhalten möchten oder bekennen möchten. Gib uns eine gute Atmosphäre heute Abend und ein gutes Verstehen dessen, was dir wichtig ist. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Ich habe mir überlegt, ob ich darauf verzichten kann, diese zwei Kapitel vorzulesen. Das ist ja etwas mühsam für euch, zwei Kapitel anzuhören. Aber ich denke, ich muss es doch tun, weil ich einfach nicht voraussetzen kann, dass jeder diese zwei Kapitel im Kopf hat. Deswegen werde ich jetzt langsam mit Betonung und guten Pausen diese Kapitel 2 und 3 der Offenbarung lesen. Und ich benutze dabei die ökumenische Einheitsübersetzung. Wer eine andere hat, wird merken, dass es immer noch der gleiche Text ist. Kapitel 2. An den Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, So spricht er, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält und mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Ich weiß, du kannst die Bösen nicht ertragen. Du hast die auf die Probe gestellt, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner erkannt. Du hast ausgeharrt und um meines Namens willen Schweres ertragen und bist nicht müde geworden. Ich werfe dir aber vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist, kehr zurück zu deinen ersten Werken. Wenn du nicht umkehrst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Doch für dich spricht, du verabscheust das Treiben der Nikolaiten, das ich auch verabscheue. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes steht. Das war das erste Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus in Kleinasien. Es folgt das zweite Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna in Kleinasien. An den Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, so spricht er, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, und doch bist du reich. Und ich weiß, dass du von solchen geschmäht wirst, die sich als Juden ausgeben. Sie sind es aber nicht, sondern sind eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du noch erleiden musst. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen, und ihr werdet in Bedrängnis sein, 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, dann werde ich dir den Kranz des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, dem kann der zweite Tod nichts anhaben. Das war das Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna in Kleinasien. Jetzt kommt das dritte Sendschreiben. An den Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, so spricht er, der das scharfe, zweischneidige Schwert trägt. Ich weiß, wo du wohnst. Es ist dort, wo der Thron des Satans steht. Und doch hältst du an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, dort, wo der Satan wohnt. Aber ich habe etwas gegen dich. Bei dir gibt es Leute, die an der Lehre Bileams festhalten. Bileam lehrte Balak, er solle die Israeliten dazu verführen, Fleisch zu essen, das den Götzen geweiht war, und Unzucht zu treiben. So gibt es auch bei dir Leute, die in gleicher Weise an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Kehre nun um, sonst komme ich bald und werde sie mit dem Schwert aus meinem Mund bekämpfen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Ich werde ihm einen weißen Stein geben, und auf dem Stein steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn empfängt. Es folgt das nächste Sendschreiben an die Gemeinde in Thyatira in Kleinasien. An den Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, so spricht der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und Beine wie Golderz. Ich kenne deine Werke, deine Liebe und deinen Glauben, dein Dienen und Ausharren, und ich weiß, dass du in letzter Zeit mehr getan hast als am Anfang. Aber ich werfe dir vor, dass du das Weib Isebel gewähren lässt. Sie gibt sich als Prophetin aus und lehrt meine Knechte und verführt sie, Unzucht zu treiben und Fleisch zu essen, das den Götzen geweiht ist. Ich habe ihr Zeit gelassen, umzukehren, sie aber will nicht umkehren und von ihrer Unzucht ablassen. Darum werfe ich sie auf das Krankenbett, und alle, die mit ihr Ehebruch treiben, bringe ich in große Bedrängnis, wenn sie sich nicht abkehren vom Treiben dieses Weibes. Ihre Kinder werde ich töten, der Tod wird sie treffen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Herz und Nieren prüft. Und ich werde jedem von euch vergelten, wie es seine Taten verdienen. Aber euch übrigen in Thyatira, denen, die dieser Lehre nicht folgen und die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben, euch sage ich, ich lege euch keine andere Last auf, aber was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Wer siegt und bis zum Ende an den Werken festhält, die ich gebiete, dem werde ich Macht über die Völker geben. Er wird über sie herrschen mit eisernem Zepter und sie zerschlagen wie Tongeschirr. Und ich werde ihm diese Macht geben, wie auch ich sie von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Kapitel 3. An den Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, so spricht er, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Dem Namen nach lebst du, aber du bist in Wahrheit tot. Werde wach und stärke, was noch übrig ist, was schon im Sterben lag. Ich habe gefunden, dass deine Taten in den Augen meines Gottes nicht vollwertig sind. Denk also daran, wie du die Lehre empfangen und gehört hast. Halte daran fest und kehr um. Wenn du aber nicht aufwachst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst bestimmt nicht wissen, zu welcher Stunde ich komme. Du hast aber einige Leute in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Sie werden mit mir in weißen Gewändern gehen, denn sie sind es wert. Wer siegt, wird ebenso in weißen Gewändern bekleidet werden. Nie werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens streichen, sondern ich werde mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ein neues Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. An den Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, so spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand mehr schließen kann. Er schließt, sodass niemand mehr öffnen kann. Ich kenne deine Werke und ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann. Du hast nur geringe Kraft und dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Leute aus der Synagoge des Satans, die sich als Juden ausgeben, es aber nicht sind, sondern Lügner, ich werde bewirken, dass sie kommen und sich dir zu Füßen werfen und erkennen, dass ich dir meiner Liebe zugewandt habe. Du hast dich an mein Gebot gehalten, standhaft zu bleiben, daher werde auch ich zu dir halten und dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen soll, um die Bewohner der Erde auf die Probe zu stellen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit kein anderer deinen Kranz bekommt. Wer siegt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird immer darin bleiben. Und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott, und ich werde ihm auch auf ihn auch meinen neuen Namen schreiben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das letzte Sendschreiben. An den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so spricht er, der Amen heißt, der treue und zuverlässige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke. Du bist weder kalt noch heiß, wärest du doch kalt oder heiß, weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Munde ausspeien. Du behauptest, ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir. Du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Darum rate ich dir, kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und kaufe von mir weiße Kleider und zieh sie an, damit du nicht nackt dastehst und dich schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und nehme ihn in Zucht. Mach also ernst und kehr um. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Wer siegt, der darf mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich gesiegt habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Ich möchte mit euch einige Beobachtungen besprechen, die ich an diesen Texten gemacht habe. Und ich behaupte nicht, dass andere nicht andere Dinge wahrnehmen würden, wenn sie hier an dieser Stelle vorzutragen hätten. Es sind einfach die Beobachtungen, die mir zur Zeit und für jetzt wichtig zu sein scheinen. Erstens, es gibt einen gleichbleibenden Aufbau aller Sendschreiben. An erster Stelle wird jeweils die Adresse genannt. Da erscheint der Ort. Es handelt sich, wie ich schon angedeutet habe, um Gemeinden im heutigen Kleinasien, damals in der römischen Provinz Asia. Und da kommt also die Adresse und da wird immer wieder von dem Engel gesprochen. Dieser Begriff Engel, Angelus, hat verschiedene Deutungen aus sich herausgesetzt. Man hat vermutet, es ginge um Gemeindeleiter, die man einfach Engel nannte, Gemeindeboten oder auch christliche Propheten oder christliche Lehrer. Bei dieser Deutung wird vorausgesetzt, dass Engel eine menschliche Gestalt meint. Aber in der ganzen Offenbarung meint Engel immer eine übermenschliche Gestalt. Deswegen scheint mir diese Deutung unzutreffend zu sein. Und ich würde mich der Mehrzahl der mir bekannten Ausleger anschließen, die sagen, es geht um einen Schutzpatron der Gemeinden, der im Himmel ist, an himmlische Repräsentanten und Doppelgänger der Gemeinde. Wie das jetzt zu verstehen ist, weiß ich auch nicht. Warum man den Brief nicht gleich an die Gemeinde schreibt, sondern an den himmlischen Doppelgänger der Gemeinde, das ist eine nicht ganz einfache Frage. Immerhin ist in Offenbarung Kapitel 12, Vers 7 von dem Erzengel Michael die Rede. Und er wird als ein Engel dieser Gemeinde verstanden. Es erhob sich dann ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Auch der Drache und seine Engel kämpften, doch gewannen sie den Sieg nicht und ihres Bleibens war nicht länger. Im Buch der Offenbarung, im Danielbuch ist von Engeln die Rede, Engelpatronen der Gemeinde. Nun, ich sage vielleicht dazu, diese Frage ist für die praktische Exegese fast ohne Bedeutung. Man versteht aus dem Zusammenhang, dass der Brief an die Gemeinde als Ganze gerichtet ist. Man könnte also ohne große Mühe schreiben, an die Gemeinde in Sardes schreiben, statt an den Engel der Gemeinde. Da muss noch ein ganz bestimmtes Wissen vorgelegen haben, dass die Gemeinden, die irdischen Gemeinden im Himmel, so eine Art Repräsentanten und Schutzengel haben, der auf sie aufpasst. Also dieser Gedanke ist aber nicht aufgegriffen, der ist nicht vertieft, der ist nicht erläutert, den kann man nur erschließen. Zweitens ist in diesen Briefen immer wieder ein Absender genannt. Man kann auch ohne eine große theologische Studienarbeit zu betreiben sofort erkennen, dass es sich jedes Mal um Jesus handelt. Jedes Mal wird Jesus etwas anders beschrieben. Im Brief an die Gemeinde nach Ephesus heißt es, so spricht er, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält. Das spielt an auf Kapitel 1, Vers 20. Da heißt, die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden. Also er hält die Engel der sieben Gemeinden in seiner Hand und der mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Was die sieben goldenen Leuchter sind, hatte Johannes vorher gesagt, in 1, Vers 20, nämlich das sind die sieben Gemeinden. Also der Herr der Gemeinde spricht zur Gemeinde, heißt das. In dem zweiten Brief an die Gemeinde in Smyrna wird Jesus ebenfalls als Absender verstanden. Da heißt es, so spricht er, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Eine deutliche Anspielung auf seine Auferstehung. In dem Brief an die Gemeinde in Pergamon heißt es, so spricht er, der das scharfe, zweischneidige Schwert trägt. Natürlich Jesus. Und das scharfe, zweischneidige Schwert ist sein Wort. Im Brief an die Gemeinde nach Thyatira heißt es, so spricht der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und Beine wie Golderz. Wird also angespielt auf seine Majestät und seine Göttlichkeit und seine Kraft. Im Brief an die Gemeinde nach Sardes heißt es, so spricht er, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Da wird wieder Bezug genommen auf das, was schon Kapitel 2 gestanden hat. Dann heißt es in dem Brief an die Gemeinde nach Philadelphia, so spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand mehr schließen kann und schließt, damit, sodass niemand mehr öffnen kann, der also für alle Räume den Zugang besitzt und die Macht hat, auch über das Totenreich. Und in dem Brief an die Gemeinde nach Laodicea heißt es, so spricht er, der Amen heißt, der treue und zuverlässige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Bei diesen Formulierungen der Anfangsschöpfung muss man aufpassen, Jesus ist nicht das erste Geschöpf Gottes, er ist kein Geschöpf, gar kein Geschöpf, er ist mit dem Schöpfer gleich, gleiche Würde, gleiche Ehre, gleiche Wesenheit, aber er ist der Mittler der Schöpfung, er ist bei der Schöpfung beteiligt gewesen, wie die Bibel lehrt. Das wäre also der Absender. Der dritte Teil jedes Sendschreibens wird bestimmt durch eine Zustandsschilderung, durch eine Zustandsbeschreibung der Gemeinde, die sehr unterschiedlich ausfallen kann, auch unterschiedlich lang, und die sehr genau auf die besondere Situation der Gemeinden eingeht. Die ist sehr maßgeschneidert. Das ist keine generelle Bewertung, sondern wird sehr genau auf bestimmte Missstände oder auf gewisse Stärken eingegangen. Das lese ich jetzt nicht nochmal alles vor, weil wir da nachher nochmal drauf kommen werden. Und wo es nötig ist, folgt dieser Zustandsbeschreibung ein Ruf zur Umkehr. Zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 5, kehr um zu deinen ersten Werken. In Kapitel 2, Vers 16, kehr nun um, sonst komme ich bald und werde sie mit dem Schwert aus meinem Munde bekämpfen. In Kapitel 3, Vers 3, kehr nun um. In dem Brief an die Gemeinde in Laodicea, Vers 3, Vers 19, kehr um. Das gibt ihnen jedes Mal die Chance, sich neu auf Gottes Urteil einzustellen und darauf zu reagieren. Der nächste Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, dass für uns etwas ungewöhnlich, dass Gemeinden als Subjekte erscheinen, wie eine Person. Dieses Du, das in allen Sendschreiben begegnet, ist nicht das Du einer einzelnen Person, das Du der Gemeinde. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, dass man vor Jahrzehnten, wenn ein Pastor auf der Kanzel stand, hörte, liebe Gemeinde. Das ist etwas außer der Mode gekommen. Und dann, wenn es richtig lief, sagte der Pastor nicht ihr, sondern sagte du, liebe Gemeinde, du sollst heute das Wort des Herrn hören. Dann war die Gemeinde, die Gruppe von Christen, die unter der Kanzel saß, sie war ein Du, das ist der alte Sprachgebrauch. Das ist uns weiterhin abhandengekommen, weil wir in einer Zeit des Individualismus leben, wo wir vom Einzelnen zur Gemeinschaft hindenken und nicht von der Gemeinschaft zum Einzelnen hin. Uns fällt es sehr schwer, eine Familie als ein Du zu verstehen, als eine Sippe als ein Du zu verstehen, eine Nation als ein Du zu verstehen. Wach auf, du deutsches Land, du hast genug geschlafen. Ist ein altes Lied. Da wird Deutschland als ein Du gesehen. Und die Gemeinde wird hier durchgehend als ein Du gesehen. Ich möchte auf diesem Punkt nicht besonders herumreiten, ist aber sehr wichtig, weil wir verstehen müssen, wie die Bibel denkt und wo wir heute manches verloren haben. Gemeinden haben als Gemeinden eine Geschichte mit Gott. Nicht nur die Einzelnen in der Gemeinde haben eine Geschichte, sondern haben eine Geschichte mit Gott. Ich kenne eine landeskirchliche Gemeinde in Hamburg, die hat über Generationen hin erweckte Pastoren gehabt. Ich kannte vier oder fünf dieser Pastoren. Die meisten davon sind inzwischen tot. Immer kam ein neuer dazu und der hat die Arbeit weitergeführt. Es ist die Versöhnungskirche in Eilbeck. Und das ist eine Segensgeschichte. Eine Gemeinde kann eine Segensgeschichte haben. Sie kann auch eine Geschichte haben von sehr viel Streit, von sehr viel Rivalität und immer neuen Konflikten. Diese Gemeinde, die sich hier sonntags trifft, heute haben wir ja viele Gäste, was ich sehr schön finde, weiß, dass sie eine Geschichte hat als Gemeinde. Darüber sprechen wir auch manchmal. Und wir sind Teil dieser Geschichte. So ein junger Kollege wie Tillmann Krüger tritt ein in diese Geschichte mit all seinem Schwung und seiner Begabung, nimmt diese Geschichte auf, sie fordert ihn heraus und sie ist auch ein Erbe, von dem er auch Gewinn haben kann. Gemeinden haben eine eigene Geschichte mit Gott. Das heißt zugleich, der Einzelne hat eine Mitverantwortung für die Gemeinde. Wir können uns nicht daneben stellen und sagen, es geht mich nichts an, ich bin ja erst 3 Jahre da oder 4 Jahre oder 5 Jahre. Vielleicht brauchen wir ein paar Jahre, um das zu verstehen. Die größte Gemeinde Hamburgs, die Elim-Gemeinde, eine Pfingstgemeinde, hat eine Geschichte als Gemeinde mit Gott, eine Geschichte über lange Jahre. Und da gibt es helle Zeiten und dunkle Zeiten. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, dass Gemeinden, dass auch Kirchen eine Geschichte mit Gott haben. Da können wir manchmal Segensspuren erkennen, da können wir manchmal auch trockene Zeiten sehen, Wüstenzeiten. Aber es ist nicht so, dass nur die Einzelnen in der Gemeinde oder bestimmte Segensträger von Gott gebraucht worden wären, sondern die ganze Gemeinde hat eine Geschichte mit Gott. Der nächste Punkt, den ich gerne erwähnen möchte, ist, es gibt in diesem Sendschreiben einen Unterschied, eine Diskrepanz zwischen der Sicht, die Gemeinden von sich selber haben, und dem, wie Gott sie sieht. Vielleicht fällt euch sofort dazu etwas ein. Die Gemeinde in Sardes zum Beispiel steht in dem Ruf, sie sei eine lebendige Gemeinde. Kapitel 3. Du stehst in dem Ruf, dass du lebst. Und bist doch tot. Ich gehe davon aus, dass die Gemeinde selber an diesen Ruf glaubt, in dem sie steht. Sie sagt, wir sind eine lebendige Gemeinde. Bei uns ist was los. Das Leben in der Bude. Da geschieht etwas. Die Leute kommen in die Veranstaltungen, sie beteiligen sich und Jesus sagt, ihr seid tot. Ich muss sagen, ich finde die Sprache dieser Sendschreiben drastisch und ein bisschen erschreckend. Was würde Gott über diese Gemeinde sagen, die ich mal gegründet habe als menschliches Werkzeug, in der ich Kraft investiert habe, die mich mitgetragen hat? Was würde Gott von dieser Gemeinde sagen, wenn er so reden dürfte, wie er eigentlich immer schon wollte? Ich sage nicht, ich wüsste das Ergebnis. Ich sage nur, könnte es sein, dass wir uns manchmal sehr täuschen, wenn wir eine Gemeinde lebendig finden, hat eine tolle Kinderarbeit, Medienarbeit, viele Mitarbeiter. Und Gott sagt gleich etwas ganz anderes darüber. Das ist die größte Herausforderung der Sendschreiben des Johannes, dass die prophetische Stimme, die direkt vom Thron Gottes kommt, sich nicht decken muss mit der menschlichen Stimme, mit der menschlichen Beurteilung. Und haben wir zurzeit an wenigsten Stellen die Prophetie, die Gott haben möchte? Dazu haben wir noch eine ziemliche Scheu, uns gegenseitig in die Augen zu blicken und die Wahrheit zu sagen. Wir haben eine Kultur der Vermittlung, der Diplomatie entwickelt, was ja auch vor manchem schützt. Aber was wäre, wenn Gott so reden könnte, wie er wollte? Ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist. Wir haben hier eine Zeit lang einen Wanderpropheten gehabt, ich nenne ihn jetzt mal so. Er hat uns viel Mühe gemacht, ich habe ihn versucht zu integrieren. Es ist auch mir nicht gelungen. Er meinte, ein Sprachrohr Gottes zu sein. Ich habe mich eine Zeit lang sehr eng an ihn gehalten, weil ich dachte, der Mann hört Gott, wie ich ihn nicht höre. Das hat mich entfremdet von meinen Mitarbeitern. Es war in der Sache verkehrt. Warum? Weil er keine ausgewogene Persönlichkeit war. Er war kantig und einseitig in seiner Wahrnehmung. Er gab vor, ein Sprecher Gottes zu sein, Gottes unmittelbares, drastisches Wort zu predigen und war doch, wie ich heute glaube, wie viele andere mit mir in Hamburg glauben, voller Vorurteile. Das Thema ist schwierig. Ich will das nicht verkennen. Ich will nur sagen, wir brauchen eine Prophetie, die auch einmal sagt, was unangenehm ist. Nicht nur dem Einzelnen, sondern auch einer Gemeinde. Ich hoffe, ihr könnt dies hören, ohne dass ihr Hinterabsichten vermutet. Mir fällt auf bei der Kritik, die hier von Jesus, dem Oberpropheten, an die Gemeinde weitergegeben wird, dass sie sehr differenziert ist, sehr detailliert ist. Nicht global, nicht total. Die schlimmste Kritik bekommt die Gemeinde in Laodicea. Das ist eine nahezu vernichtende Kritik. Da bleibt überhaupt nichts mehr übrig. Diese Gemeinde erfährt kein einziges Lob, nur Tadel. Aber sie empfährt Hoffnung. Jesus gibt seine Gemeinden nicht auf. Eine der frühen Krisen in dieser Gemeinde, das war 1989 im Frühjahr, haben wir erlebt durch eine sogenannte Prophetin, die auch im Namen Gottes zu sprechen schien. Und sie breitete einen Deckel der Vernichtung über der Gemeinde aus. Da blieb nichts übrig, außer ihr seid alle abgewichen. Und ich sagte, so ist Gott nicht. So redet Gott nicht. Er redet nicht global und pauschal. Er sagt nicht, ihr seid alle daneben. Sie habt alle das Leben verfehlt. Gott redet genau und jetzt differenziert. Und dann sagte der engste Mitarbeiter, der mit ihr sehr verbunden war, Wolfram, wenn du das nicht anerkennst, dann beleidigst du den Heiligen Geist. Und sie haben die Gemeinde verlassen mit einigen anderen. Das zeigt, wie sehr eine globale Kritik aus meiner Erkenntnis daneben geht. Wenn Gott redet, gibt er immer Hoffnung, gibt er immer eine Perspektive, auch da, wo das Dunkel schon sehr fortgeschritten ist, damit wir wieder ins Licht kommen. Er gibt eine Chance. Er sagt nicht, es ist alles zu spät, es ist alles verdorben, es ist alles daneben, sondern er sagt, das und das ist ernsthaft krank und das muss geheilt werden, das und das ist ernsthaft nicht in Ordnung, das muss in Ordnung gebracht werden. Aber er lässt neue Räume offen. Auch da, wo es um die erste Liebe geht in der Offenbarung, das haben wir vorhin gehört, das ist das erste der Sendschreiben, gibt es an Ephesus, gibt es Hoffnung. Und die Hoffnung steckt in diesem einfachen Wort, kehre um. Das ist nämlich eine Chance umzukehren, das ist eine Chance sich zu verändern, das ist eine Chance Neues zu tun, Neues zu denken, Neues zu reden, neue Schritte zu gehen, aus dem Dunkeln ins Licht zu treten, aus der Verirrung in die Wahrheit zu treten. Ich möchte einige Gefährdungen der Gemeinde mit euch besprechen. Wodurch sind die Gemeinden in Kleinasien damals um das Jahr 90 gefährdet? Erstens durch Irrlehre. Drei der sieben Sendschreiben reden von Irrlehre. Vielleicht habt ihr die Namen vorhin gehört und konntet sie nicht ganz zuordnen. Da ist in 2,5 die Rede von den Nikolaiten. Nein, 2,6, Entschuldigung, 2,6. Doch das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch mir verhasst sind. Und was hier in 2,6 Nikolaiten, die Lehre der Nikolaiten heißt, das heißt in 2,20 das Wirken der Prophetin Isabel. Die Offenbarung benutzt eine Schlüsselsprache, vielleicht damit die Leute nicht, die Zensur das nicht erkennt, was gemeint ist oder weil man einfach diese Sprache damals unter Gläubigen besser verstand als heute. 2 Vers 20. Das habe ich an dir auszusetzen, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich für eine Prophetin ausgibt und als Lehrerin wirkt und meine Knechte dazu führt, Unzucht zu treiben und Götzenopferfleisch zu essen. Ich habe ihr eine Frist zur Umkehr gegeben, doch sie will von ihrer Unzucht sich nicht bekehren. Diese Nikolaiten haben das Gleiche gelehrt wie diese Prophetin Isabel, die möglicherweise auch nicht Isabel hieß, vielleicht ist es auch ein Deckname für sie gewesen. Worum geht es der Sache nach? Der Sache nach geht es darum, sie suchten einen Weg, sich mit dem römischen Kaiserkult zu arrangieren. Der römische Kaiser hat Statuen aufgestellt und hat zur göttlichen Verehrung aufgerufen. Und die Christen waren dauernd unter Druck, sich mit dem römischen Götter- und Kaiserkult zu arrangieren. Und diese Nikolaiten waren bereit, sich dem gesellschaftlichen Druck, der von ihrer Umwelt ausging, zu beugen. Das hielten sie für möglich, weil die römische Religion nicht forderte, die eigenen Glaubensüberzeugungen aufzugeben. Man konnte ruhig die eigenen Glaubensüberzeugungen weiter im Herzen haben. Man musste nur an den kultischen Festen und Zeremonien teilnehmen. Ihr könnt doch einfach mal eure Knie beugen, das macht doch nicht viel. Ihr könnt eure Knie beugen vor dem Kaiser und genau das war das Problem. Es ging in diesen Bildern gesprochen um Götzenopferfleisch essen und um Unzucht. Manche von euch wissen, dass Unzucht, Hurerei, ein altes Bild für die Abkehr von dem wahren Gott ist. Also nicht im moralischen Sinne zu verstehen ist, sondern im religiösen Sinne. Der Genuss von Opfer, Götzenopferfleisch dürfte für die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen mit religiösem Charakter stehen, zumal man bei solchen Festlichkeiten oft Fleisch verteilte, das der Staat oder wohlhabende Bürger finanziert hatten. Trotzdem geht es hier nicht um moralische Dinge, es geht nicht um das Essen von Götzenopferfleisch, also Fleisch, das einmal heidnischen Göttern geopfert worden war und dann auf den Markt kam. Es geht nicht um Unzucht im biologischen Sinne, sonst geht es in Bilder für eine Abweichung von dem Glauben an den Herrn. Sie sind zweigleisig gefahren und damit vom wahren Glauben abgefallen. Und das, wenn man es einmal so versteht, und ich glaube, man muss es so verstehen, dann versteht man, dass dies die Gefahr jeder totalitären Regierung ist. Das war in der DDR so drüben. Das war im Dritten Reich so, das war im Stalinismus so. Überall da, wo eine Regierung mehr als gehorsam in den äußerlichen Dingen der Staatsführung, der Volkswirtschaft, der Gesetze verlangt, überall da kommt es zu solchen Loyalitätskonflikten, dass Menschen von Menschen verlangt wird, sie sollten absagen und sollten mit einem Teil ihres Herzens den Führer oder die Partei oder irgendetwas anderes anerkennen. Das war die Abweichung von der Lehre. Und diese Nikolaiten haben das gesellschaftsfähig gemacht, sie haben eine liberale Auffassung von der Nachfolge gelehrt. Anpassung an die Gesellschaft. Ich weiß nicht, ihr Lieben, ob wir uns immer bewusst sind, wie sehr unsere Kultur, diese sanfte, manchmal sagen wir, postmoderne Kultur und zur Anpassung verführen will. Wie sehr wir in Gefahr sind, uns anzupassen, ohne es überhaupt zu merken, an die Werte unserer Gesellschaft, an ungöttliche Maßstäbe. Auf einem Gebiet wird das sehr deutlich, da kann man es am schönsten, am praktischsten sehen, auf dem Gebiet der Sexualmoral. In der Bibel ist deutlich, dass Sexualität ihren Platz in der Ehe hat. Das ist so klar wie Kloßbrühe. Für unsere jungen Leute ist das ein absurder Gedanke. Es ist einfach, wie wenn die Leute aus dem schwärzesten Mittelalter kämen, die so etwas glauben. Das kann man doch gar nicht. Man kann es doch einem Mann nicht zumuten, bis zur Ehe zu warten. Im Übrigen machen das alle und es ist völlig natürlich und so weiter und so weiter. Ich meine es jetzt gar nicht moralisch. Ich meine die Selbstverständlichkeit, mit der die Maßstäbe unserer Gesellschaft in die Gemeinden hineinwirken und welche Mühe wir haben, diese Standards des Neuen Testamentes deutlich zu machen, begreifbar zu machen, zu erklären und lebbar zu machen, zeigt, wie sehr uns unsere Kultur bereits gefangen genommen hat. Das ist ein Beispiel, nicht das einzige. Es gibt die sanfte Anpassung in unserer liberalen Kultur und es gibt die andere Anpassung in der autoritären Kultur. Beide Anpassungen sind gefährlich. Und die schleichendere passiert in unserer Kultur. Ich sprach also über Gefährdungen der damaligen Gemeinden und komme zu einer zweiten Gefährdung. Ich nenne sie Gefährdung durch geistliche Mittelmäßigkeit. Das ist die Rede vom Verlust der ersten Liebe. Der Gemeinde in Ephesus werden alle möglichen guten Eigenschaften bescheinigt. Sie ist einsatzfreudig, sie setzt sich für Jesus ein, sie harrt aus im Glauben, sie schließt keine Kompromisse mit dem Bösen. Sie kann die Geister unterscheiden, sie weiß, wer Apostel ist und wer es nicht ist. Sie trägt schwere Lasten und ist nicht müde geworden. Aber ich habe an dir auszusetzen, dass du deine erste Liebe aufgegeben hast. Das nenne ich geistliche Mittelmäßigkeit. Das Feuer der Nachfolge ist runtergebrannt. Es ist noch da, aber es ist nicht mehr hell entflammt. Worum geht es bei dieser ersten Liebe? Manche denken, die ersten Monate, manchmal die ersten 2 Jahre im Glauben, die sind so etwas wie eine Frühlingszeit des jungen Glaubens. Und das kann man bei ganz vielen Christen beobachten. In dieser Zeit kann man mit wenig Schlaf auskommen. Man betet bis in die Nacht hinein und findet die normale Gemeinde stinklangweilig und öde. Weil die gucken abends um 10 auf die Uhr, schon um 9:30 manche, und sagen, wir müssen nach Hause, müssen ja morgen früh aufstehen. Und in dieser Zeit spricht man mit jedem, den man erwischt, der es will und auch der es gar nicht möchte, über Jesus. Und in dieser Zeit ist man zu Opfern bereit und so weiter und so weiter und so weiter. Und das hält sich nicht durch. Das kann sich auch gar nicht durchhalten. Das würde unser Nervenkostüm gar nicht schaffen. Dieses Leben in einer geistlichen Hochspannung kann man nicht auf Dauer stellen. Deswegen geht es nach einer gewissen Zeit zurück und normalisiert sich. Der Glaube wird mehr in den Alltag integriert. Man besinnt sich auf seine alltäglichen Pflichten, auf seine gesellschaftlichen Verpflichtungen, seine familiären Aufgaben. Und der Glaube wird stärker in das Leben eingebettet, aber oft kommt es dabei zu einer Rücknahme des Feuers. Es bleibt eine Sehnsucht nach dieser Zeit. Wovor ich gerne warnen möchte, ist diese Zeit zu idealisieren. Man kann sie nicht zurückdrehen. Sie ist wirklich einmalig. Sie hat Ähnlichkeit mit der Verliebtheit zwischen Männern und Frauen. Man kann diese erste Verliebtheitsphase, man kann sie nicht auf Dauer stellen. Sie kann aber einmünden in eine tragfähige, treue, innige Liebe. Und ich glaube auf keinen Fall, dass Jesus hier meint, Verlust der ersten Liebe heißt Verlust dieser ersten anfänglichen Begeisterung für Jesus. Sondern die erste Liebe ist die Liebe, bei der Jesus an erster Stelle steht. Und die kann man auch nach 50 Jahren Glaubensleben haben, diese erste Liebe. Und Jesus sagt, sie ist normal. Es ist nicht normal, dass du abflaust und dass du dich allmählich reduzierst und sagst, es war alles früher viel besser und ich habe heute einfach so wenig Zeit, mein Alltag erlaubt mir gar nicht, täglich meine Stille Zeit zu machen. Guck mal an, was ich alles für Termine habe, das schaffe ich nicht. Die Ausreden sind bei der Hand, aber die Ausreden sind kein Ersatz und keine Begründung, dass wir nicht die erste Liebe haben können, wo wir Jesus unser innerstes Herz geben und wirklich für ihn leben, Tag und Nacht. aber nicht mehr in der Form der ersten Verliebtheit, die wir zu Jesus hatten. Ihr könnt den Unterschied sehen. Ich möchte ein Beispiel dafür erleben, dass man diese erste Verliebtheit, die man Jesus gegenüber hatte, auf Dauer haben kann. Das hat psychologisch einfach eine bestimmte Eigenart, die kann man nicht aufrechterhalten, aber man kann in einer treuen Hingabe an Jesus leben, die für Jesus alles gibt, und das kann man Jahr für Jahr für Jahr leben, und das ist ein Standard, das ist der Standard für ein normales Christsein. Und Mittelmäßigkeit heißt, wenn wir sehr viele Eisen im Feuer haben, wenn wir sehr viele Interessen haben, wenn wir sehr viele Wünsche haben und alles nebeneinander befriedigen, aber mit Jesus in der Mitte, das ist zu wenig. Die dritte Gefährdung, wenn ich das zweite als geistliche Mittelmäßigkeit bezeichnen darf, ist die geistliche Scheinexistenz. Davon ist in 3,1 die Rede. In 3,1 heißt es: Du stehst in dem Ruf, dass du lebst und bist doch tot. Wache auf und stärke die übrigen Gemeindeglieder, die nahe am Sterben waren. Es geht hier nicht um einen absoluten Todeszustand, sondern um einen Todesschlaf, aus dem man aufwachen kann. Es geht darum, dass das Feuer des Glaubens so runtergebrannt ist, dass nur noch unter der Asche glimmt. Und dass andere sagen, es ist alles in Ordnung, es ist alles korrekt, es gibt keine Rebellion in der Gemeinde, der Gottesdienstbesuch ist in Ordnung, die Spendenhäufigkeit ist gut, die Opferbereitschaft ist groß, aber es ist kein Feuer darin. Andere sagen, die Gemeinde lebt. Die würden vielleicht sagen, es ist eine ordentliche Gemeinde, eine gesunde Gemeinde, eine intakte Gemeinde, eine solide Verkündigung, eine ordentliche Hauskreisarbeit. Es gibt da eine Altenarbeit, die heißt so und so, die heißt nicht Altenarbeit, die heißt ein bisschen anders. Es gibt Predigt-Nachgespräche, es gibt einen guten Gemeindebrief. Die Gemeinde ist eingebettet in den Verbund der anderen Gemeinden, die treffen sich hin und wieder und machen jetzt vieles gemeinsam. Alles korrekt, ist alles ordentlich, aber das Feuer fehlt. Es kommen auch keine Neuen mehr dazu, die können gar nicht kommen, weil die merken das nämlich. Geistliche Scheinexistenz. Und das vierte, die Gemeinde ist gefährdet durch Selbstgenügsamkeit. Das ist wieder was anderes. Das ist Laodicea. Laodicea ist die Gemeinde, die sagt, ich bin reich, ja reich bin ich geworden und habe an nichts Mangel. Ich habe doch alles, wir haben doch alles, wir brauchen nichts Neues. Es ist so eine Verführung, wenn man so eine Bibelarbeit hält, jetzt Beispiele aus den letzten 20 Jahren zu gebrauchen. Ich will das lieber nicht tun. Aber ich hatte manchmal das Gefühl, dass manche Gemeinden das Gefühl vermitteln, wir haben alles, wir brauchen nichts. Und so sind sie auch mit neuen Bewegungen umgegangen, so sind sie mit neuen Impulsen umgegangen. Wir haben das doch alles, wir brauchen das nicht. Bitte stell mich nicht in Frage. Ich erinnere mich, als ich einmal auf einer großen internationalen Konferenz war in Manila, auf den Philippinen, das war, glaube ich, 89, und da gab es einiges Gutes zu entdecken, zu einem Missionskongress, ein großer evangelikaler Missionskongress, und ich war Teil der deutschen Delegation, und wie dann die Deutschen zum Teil reagiert haben auf das, was ihre Existenz in Frage gestellt hat. Wir haben doch alles. Es geht uns doch ganz gut. Und solange die Gelder fließen, sage ich jetzt etwas bissig, kann man das auch noch vertreten. Wenn dann die Gelder nicht mehr fließen, wird die ganze Theologie in Frage gestellt. Wir haben doch alles, wir brauchen nichts mehr. Ich habe mich in meinem Leben in manchen Situationen undiplomatisch verhalten, weil ich einen unstillbaren Hunger nach diesem Meer habe. Ich habe dabei Fehler gemacht, ich bin auf Leute reingefallen, die nicht mein Vertrauen eigentlich verdient hätten. Und das muss ich als Fehler eingestehen. Aber diesen Hunger nach dem Meer, den möchte ich nicht als Schuld bekennen. Ich glaube, dass der vom Heiligen Geist in uns eingestiftet ist. Solange wir noch nicht im Neuen Testament angekommen sind, brauchen wir diesen Hunger nach dem Meer, das ist wie ein Motor. Und dann kann es sein, dass wir uns manchmal täuschen, wenn wir etwas sehen und sagen, das bringt uns einen Schritt weiter. Aber es ist wichtig, offen zu bleiben und nicht zu sagen, wir haben das doch. Ich bin in einem Alter, wo Männer dazu neigen zu sagen, das haben wir doch, oder wir haben schon früher und wir hatten doch immer schon, und dann kommen bestimmte Stichworte von Mönckebergstraße, mehr will ich jetzt gar nicht sagen. Das ist eine Verführung. Das war alles eine Anzahlung auf das, was Gott vorhat, ist meine Überzeugung bis heute. Was wir in Ansgar erlebt haben, ist eine Anzahlung auf das, was Gott vorhat. Das ist eine Teilsumme, eine kleine Marge, die er uns zugemessen hat. Das Neue Testament liegt hinter uns als unser Ausgangspunkt. Da kommen wir her. Das Neue Testament liegt unter uns als der Boden, auf dem wir stehen. Und es liegt zugleich vor uns, weil wir viele Erfahrungen dieser unmittelbaren Geistwirkung noch gar nicht gemacht haben. Oder ganz selten gemacht haben. Oder zu wenig gemacht haben. Und ich glaube, dass geistliche Selbstgenügsamkeit eine große Gefahr ist, und je begabter Leute sind und je mehr Potenzial sich in einer Gemeinde sammelt, Leute, die etwas bewegen können, umso größer ist die Gefahr, dass gesagt wird, ja, wir packen das schon, wir wuppen das schon, wir kriegen das schon hin. Wir haben dafür unsere Konzepte und unsere Programme, und Gott möchte uns klar machen, dass das auch nicht ist. Für diese Selbstgenügsamkeit möchte ich noch einmal etwas näher auf Laodicea eingehen. Also Offenbarung Kapitel 3. Ich kenne deine Werke und weiß, dass du weder kalt noch heiß bist, oder dass du kalt oder heiß wärest. Die Frage ist, wie man das kalt verstehen soll. Heiß ist klar. Heiß ist glühend, heiß ist feurig, heiß ist leidenschaftlich. Wie soll man das kalt verstehen? Meint Jesus, dann wäre es mir schon lieber, du würdest ganz gegen mich sein, als nur so ein bisschen für mich. Das ist, glaube ich, die gängige Auslegung. Ich glaube, dass die Auslegung aber nicht ganz treffend ist. Der Seher nimmt ein Bild von der unterschiedlichen Temperatur aus dem Erfahrungsbereich der Gemeinde. Im nahen Hierapolis, einem Ort in der Nähe von Laodicea, gibt es nämlich heiße Heilquellen und in Kolosse in der Nähe kalte Quellen, die ebenfalls lebensspendendes Wasser geben. Das heißt, das Bild soll auf zwei unterschiedliche Weisen sagen, wie gut wäre es, wenn du entschlossen wärst. Also kalt hat nicht die Bedeutung, glaube ich, inzwischen. Hiervon, dass du mich ablehnst. Lieber jemand, der ganz Nein zu mir sagt, als jemand, der halb Ja zu mir sagt. Das ist, glaube ich, nicht die Logik, sondern das Heiße und das Kalte sind Quellen des Lebens, aber Salz, mineralhaltiges, lauwarmes Salz erregt Erbrechen, und deshalb ist es auszuscheiden. Es wird nicht gesagt, worin das kompromissbereite Verhalten der Christen besteht. Wahrscheinlich geht es wieder um den Kaiserkult, dem sie sich angepasst haben. Die Gemeinde vermischt Christliches und Heidnisches mehr als jede andere Gemeinde. Die Gemeinde ist mit sich selbst zufrieden. Man muss wissen, dass die ganze Stadt Laodicea eine reiche Stadt war. Sie hatte ein gedeihliches Bankwesen, sie hatte eine bedeutende Ausbildungsstätte für Ärzte und sie war Sitz einer weltweit bekannten Heilmittelindustrie. Berühmte Augen- und Ohrenärzte stellten Pillen aus einem Pulver her für die Heilung der geschwächten Sehkraft und eine Salbe für Öl für Ohrenleidende. Daher die Bilder, die hier gewählt werden. Kaufe Gold von mir, verlass dich nicht auf das materielle Gold, auf den materiellen Besitz, auf den äußeren Reichtum. das im Feuer geläutert ist, das heißt bleibendes, ewige Werte bei Jesus. Weiße Kleider, damit sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht zutage tritt. Verlass dich nicht auf deine Mode, deinen Schnickschnack, das, was dir äußerlich das Leben schöner macht, sondern lass dich in meine Heilskleider einkleiden und bitte mich, dass ich dir die Augen öffne, damit du sehen kannst. Du bist so bedürftig und weißt es nicht. Du hast so wenig Reichtum und merkst es nicht. Du bist lau und dir fällt es nicht einmal auf und ich muss dir alles geben, was du nicht hast. Ich würde es dir gerne geben, erlaub es mir doch. Und dann steht da dieser berühmte Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Diesen Vers haben wir oft in der Evangelisation verwendet. Und dort gehört er aber gar nicht hin. Warum? Weil dies eine Gemeinde ist. Und eine Gemeinde kann Jesus vor die Tür schmeißen. Das wird hier gesagt. Das ist eine brutale Wahrheit. Sodass Jesus sich ausgeschlossen fühlt. Sie können eigentlich auch ohne ihn feiern. Und er steht vor der Tür und klopft wie ein demütiger Bettler neu an, dass sie ihn neu reinlassen. Das heißt, er gibt auch Laodicea eine Chance, dass sie neu anfangen können, dass sie ihre Bedürftigkeit zugeben können und dass sie zulassen, dass es ihnen besser geht. Jesus möchte in ihr Leben neu hineinkommen und möchte das Mahl mit ihm halten. Das Abendmahl ist ein Mahl der Gemeinschaft mit Jesus. Ich möchte einen letzten Punkt anschneiden, bevor wir dann eine Aussprache haben, die ganz mit der Gegenwart zu tun hat. Ich erlebe eine gewisse Tendenz, dass Prophetien das Negative aussparen. Ich erinnere mich, dass ich vor einer Reihe von Jahren einmal in Amerika war, da lebte John Wimber noch und er sagte mir, ich gab mir den Rat, wir waren etwas befreundet, ich sollte doch mal zu den Propheten gehen und über mir beten lassen. Ich muss ihn etwas ängstlich angeguckt haben. Jedenfalls sagte er, dann musst du dir keine Sorgen machen, die sagen nur Positives. Und wenn sie etwas Negatives entdecken, dann behalten sie es für sich. Das ist ganz ermutigend so für den ersten Anhieb. Aber ich bin mir unsicher, ob das die ganze Wahrheit ist. Wenn Gott redet, muss man ihm das Recht zu billigen, Licht und Schatten zu benennen, Helles und Dunkles, Wahres und Falsches, Gutes und Böses. Es muss auch Raum sein für Warnung. Ich weiß, dass das in der Praxis einer heutigen Gemeinde ein schweres Problem ist. Ich weiß, dass gerade manche Leute sich ein Recht herausnehmen, negativ prophetisch zu reden, die etwas ungesund sind oder unausgewogen sind und die dann so viel Schaden anrichten, dass man es nur schlecht wieder gut machen kann. Das sehe ich auch ein. Ich sehe es ein, dass man, wenn man Gutes zu Leuten sagt, wenn man sie lobt, wenn man sie ermutigt, da kann man nicht so viel falsch machen. Ich mache mir nur Sorge darüber, dass wir eine Kultur bekommen, eine geistliche Kultur, wo die Propheten einen Maulkorb bekommen, wo sie sich nicht mehr frei fühlen, entweder weil sie so etwas ängstlich sind oder weil sie auch dann denken, das schadet der anderen und die Gemeindeleitung will es gar nicht, wo sie sich nicht frei fühlen, das zu sagen, was Gott ihnen gezeigt hat. Und auch Dinge aufzudecken. Ich weiß, dass das eine pastorale ich habe mit Heike Brudecker heute ein bisschen drüber gesprochen, über dieses Thema jetzt. Und sie hat mir gesagt, wie gefährlich es ist, wenn Kritisches über Propheten in die Gemeinde hineinkommt. Das sehe ich auch ein. Aber ich denke, wir müssen nicht Angst haben, dass Gott die Gemeinde schädigt, wenn er Dinge aufdeckt, wenn er Dunkles zeigt, wenn er Kritisches sagt. Es muss ein Raum dafür sein, sonst können wir uns gleich die Sachen selber zurechtlegen. Gott muss das sagen dürfen, was er sagen möchte. Propheten müssen das sagen dürfen, was sie sagen müssen. Sie dürfen keinen Maulkorb bekommen. Wir müssen sie schulen darin, wie man etwas sagt, was man manchmal vielleicht unter vier Augen sagt. Man kann auch manches einer Gemeindeleitung schreiben. Man muss es nicht vor der ganzen Gemeinde ausbreiten, aber dass dafür Platz ist, dass sie beides können. Loben und tadeln. Ermutigen und kritisieren. Dass es nicht eine Vorzensur gibt. Die Sendschreiben der Offenbarung des Johannes sind für mich ein gelungenes Beispiel dafür, wie man prophetisch reden kann. Immer im Zeichen der Hoffnung, immer mit einer Perspektive, die Leute sollen weiterkommen und doch ganz ehrlich und unverblümt. Warum? Weil Jesus dahinter steht. Für Jesus heißt es übrigens interessanterweise am Ende immer der Heilige Geist. Als Absender wird immer als erster Jesus genannt, dann heißt es jedes Mal, wer ein Ohr hat, höre, was der Heilige Geist den Gemeinden sagt. Was heißt das? Jesus und der Geist sind eins. Und hinter dem Heiligen Geist steht die Autorität Jesu. Was wird den Gemeinden in Aussicht gestellt? Gottes neue Welt wird ihnen in Aussicht gestellt. Gottes Vollendung. Viele Ausdrücke in diesen ersten Sendschreiben weisen nach vorne auf die letzten Kapitel der Offenbarung des Johannes, Kapitel 20, 21, 22, wo von der Vollendung die Rede ist, die Gott geben will. Und was heißt das, wer überwindet, wer siegt? Das heißt, wer bis zum Ende in der Hingabe an Jesus verharrt. Es geht nicht darum, dass Feinde besiegt werden, es heißt nicht, dass Satan besiegt wird, es heißt nicht, dass dämonische Mächte in der Dunkelheit, in der Luft besiegt werden, es heißt, dass der Kampf gegen die Kompromisshaftigkeit, gegen die Wankelmütigkeit, gegen die Kompromisse durchgezogen wird und Menschen an der Seite Jesus stehen, bis er wiederkommt. Amen.